Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Italien steht wieder im Blickpunkt der Schuldenkrise im Euroraum. Die Ratingagentur Standard & Poor's stufte die Kreditwürdigkeit der drittgrößten Volkswirtschaft Europas herab, wegen der hohen Staatsverschuldung, schwacher Wachstumsaussichten und der instabilen Regierungskoalition. Erst vor wenigen Tagen hatte die Regierung in Rom ein neues Sparprogramm verabschiedet. Die Ratingagentur zweifelt aber an der Umsetzung. Ministerpräsident Berlusconi reagierte empört. Er kritisierte die Herabstufung als politisch motiviert.
Sie demonstrierten gegen das Votum der Ratingagentur auf ihre Weise. Ruhig und gelassen machten heute Morgen vor Roms Parlament Krankenhaustherapeuten deutlich, wen die Krise Italiens am meisten trifft, die sogenannten einfache Berufe. Einsparungen führen zu Arbeitslosigkeit und Einkommensverlust. Und die Zeitung Il Fatto Quotidiano machte deutlich, was Italiens Regierungsarbeit lähmt: die langen Schatten von Sexprozessen, Schiebereien und Unterweltkontakten. In Prozesse verstrickt hat ausgerechnet der Unternehmer Berlusconi Italiens Kredit verspielt. Seine schärfsten Kritiker waren heute Italiens Unternehmer auf einem Kongress in Bologna. Entweder ergreift die Regierung morgen oder spätestens in der nächsten Woche konkrete, ernste und unpopuläre Maßnahmen, die die Märkte positiv stimulieren, oder diese Regierung muss ganz einfach nach Hause gehen. Und für Italiens Opposition ist vor allem das vernichtende Urteil der Ratingagentur zum mangelnden Wirtschaftswachstum Anlass, Berlusconi ablösen zu wollen. Italien hat große Ressourcen, seine Unternehmen, seine Arbeiter, seine Manager, aber die Regierung Berlusconi hemmt alle diese positiven Möglichkeiten der Entwicklung. Italiens Regierungspartei weist alle inneritalienischen Kritik mit dem Hinweis zurück, Italien erfahre für seinen Kurs international Anerkennung. Die europäischen Partner haben stets die Wertigkeit der italienischen Maßnahmen bestätigt, die wir in diesen Tagen ergriffen haben. Die Krankenhaustherapeuten vor Roms Parlament jedenfalls hoffen mehr auf einen neuen Aufbruch in Wirtschaft und Politik als auf die Bestätigung festgefahrener Positionen.
Anders als die italienische Regierung wollte die EU-Kommission den Schritt von Standard & Poor's heute nicht kommentieren. Die Brüsseler Behörde forderte Italien aber auf, die Sparbeschlüsse voll umzusetzen. Nach der Herabstufung wird es für das Land jetzt noch teurer, Geld an den Kapitalmärkten zu leihen. Wegen der schlechteren Bewertung der Kreditwürdigkeit steigen die Zinsen.
Sie kommen stets aus Amerika, die Hiobsbotschaften über Europas Finanzlage. Und genau das macht manchen langsam stutzig. Standard & Poor's, Moody's und Fitch, die drei mächtigen Ratingagenturen aus New York, können mit ihrem Urteil Staaten in die Krise stürzen. Doch zunehmend kommen in Europa Zweifel auf, ob sie dabei unparteiisch sind.
Sie bringen halt diese schlechten Nachrichten über Europa, aber in Amerika drückt man die Augen zu und das hat schon ein Geschmäckle.
Eine Verschwörung gegen Europa? So weit würde der EU-Währungskommissar nicht gehen. Und doch will die EU die Macht der drei US-Firmen brechen. Die Ratingagenturen vergeben so etwas wie Schulnoten für Staaten. Bei AAA geht's los, ab BB+ spricht man von spekulativen Anlagen, D bedeutet Pleite. Je schlechter diese Noten sind, desto mehr Zinsen muss ein Staat in der Regel zahlen, was die Krise dann weiter verschärft. Ratingagenturen sind also mächtig. Und genau deshalb will Brüssel im Oktober neue Regeln für sie vorschlagen. Ihre Kriterien sollen transparenter werden und ihre Urteile weniger bindend für Investoren. Wir wollen mehr Wettbewerb, nicht nur drei Agenturen. Aber die Idee, eine öffentlich finanzierte europäische Ratingagentur aufzubauen, werden wir wohl nicht weiter verfolgen. Denn freundlichere Noten für Europa müssten an den Märkten ja auch geglaubt werden. Und da ist die Skepsis groß. Die chinesische Ratingagentur Dagong jedenfalls, sicher frei von amerikanischem Einfluss, hält Griechenland für so gut wie pleite. Genau wie die Kollegen von Standard & Poor's.
Die Bundestagsfraktionen von Union und FDP haben sich auf einen Gesetzentwurf verständigt, wie das Parlament weitreichend an den Entscheidungen über den Euro-Rettungsschirm beteiligt werden kann. Danach muss die Regierung selbst in einigen Fällen die Zustimmung des Bundestags einholen. Dann soll ein Untergremium des Haushaltsausschusses entscheiden. Kommende Woche stimmt das Parlament über den Gesetzentwurf und die Pläne zur Stärkung des Euro-Rettungsfonds ab.
Die Kanzlerin will eine eigene Mehrheit bei der Erweiterung des Euro-Rettungsschirms. Der vorliegende Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen sieht weitreichende Mitwirkungsrechte des Bundestags vor. Danach soll es künftig bei der Parlamentsbeteiligung ein abgestuftes Verfahren geben.
Für die grundlegenden Entscheidungen, wenn ein neues Land ein neues Hilfsprogramm braucht, dann wird sicherlich das gesamte Parlament entscheiden müssen. Aber für die schnellen und eiligen Fälle wollen wir ein Untergremium aus dem Haushaltsausschuss bilden, das dann auch sehr schnell, sehr vertraulich die eilbedürftigen Fälle entscheiden kann.
Statt des gesamten Haushaltsausschusses mit 41 Mitgliedern soll das neue Gremium nach bisherigen Planungen nur noch 9 Abgeordnete umfassen. Sie sollen vertraulich tagen und zügig entscheiden. Stützungskäufe von Staatsanleihen sollen auf diese Weise vor den Finanzmärkten geheim gehalten werden. Das befürworten auch SPD und Grüne.
Es muss die Möglichkeit zu schneller Handlung geben, um größeren Schaden von Mitgliedstaaten der Eurozone abzuwägen und gleichzeitig die Beteiligungsrechte des Parlaments zu sichern.
Nach den Gesprächen, die ich mit unseren Haushältern in den letzten Stunden dazu hatte, sieht das so aus, als ob es auf dem richtigen Weg sei.
Die FDP-Führung rechnet mit breiter Zustimmung in der eigenen Fraktion.
Wir wollten immer eine starke Parlamentsbeteiligung und die wird jetzt auch umgesetzt.
Bei der Fraktionssitzung der Union wurden noch Nachbesserungen am Gesetzestext gefordert. Die Fraktionsführung richtete einen Appell an die Abgeordneten von CDU und CSU, am 29. September möglichst geschlossen für die Erweiterung des Rettungsschirms zu stimmen.
Die EU-Kommission hat dem Sanierungsplan für die angeschlagene HSH Nordbank zugestimmt, allerdings unter strengen Auflagen. Das Kreditinstitut bekommt von den Eigentümern Hamburg und Schleswig-Holstein eine Finanzspritze in Höhe von 30 Milliarden Euro. Im Gegenzug muss die HSH Nordbank ihre Bilanzsumme um etwa 2/3 reduzieren, unter anderem durch den Rückzug aus der Flugzeug- und Schiffsfinanzierung. EU-Wettbewerbskommissar Almunia sagte, die Bank müsse sich wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Bei den Vereinten Nationen in New York werben die Palästinenser mit Hochdruck für die Anerkennung eines eigenen Staates. Präsident Abbas will am Freitag einen entsprechenden Antrag stellen. Der palästinensische Außenminister Maliki forderte die USA heute nachdrücklich auf, zuzustimmen. Die US-Regierung hat jedoch ihr Veto angekündigt. Sie ist zwar auch für einen Palästinenserstaat, aber ausschließlich durch Friedensverhandlungen mit Israel.
Präsident Obama fährt in New York rund um die UN, eilig von einem Termin zum anderen. Das ist Teil hektischer Aktivitäten, um die politische Initiative der Palästinenser wenigstens zum Teil auszubremsen. Palästinenser Präsident Abbas wirbt seit Tagen in den Gängen der Vereinten Nationen darum, dass Palästina demnächst als unabhängiger Staat und damit als Vollmitglied in die UN aufgenommen wird. Das aber kann er nur auf 2 Wegen erreichen. Erste Möglichkeit, im UN-Sicherheitsrat braucht er für die Aufnahme als neuer Staat mindestens 9 von 15 Stimmen. Keines der mächtigen 5 ständigen Mitglieder USA, Großbritannien, Frankreich, China und Russland dürfte ein Veto einlegen. Nur ein einziges Veto reicht, um den Antrag komplett zu Fall zu bringen. Die zweite Möglichkeit, Aufnahme als sogenannter Nicht-Mitgliedsstaat mit Beobachterstatus. Dazu bräuchten die Palästinenser lediglich eine 2/3-Mehrheit aller Stimmen der UN-Vollversammlung. Darin sitzen 193 Länder, die Mehrheit dort gilt als sicher. US-Außenministerin Clinton wies aber in New York darauf hin, einen Ausweg gebe es nur über direkte Friedensverhandlungen mit Israel. Soll heißen, es droht ein amerikanisches Veto. Aber ohne Probleme ist auch das nicht.
Die US-Amerikaner fürchten den Zwang zu einem formellen Veto gegen einen Antrag der Palästinenser. Sie fürchten, dass sie das im Nahen Osten als Hauptblockierer darstellen und eine politische Eskalation gegen die USA dort fördern könnte. Der amerikanische Präsident Barack Obama spricht morgen vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Seine Rede wird heute in New York schon mit Spannung erwartet.
Im Jemen wächst die Angst vor einem Bürgerkrieg. Erneut schossen heute Regierungstruppen in der Hauptstadt Sanaa auf Demonstranten. Seit Sonntag wurden etwa 70 Menschen getötet. Trotz der anhaltenden Gewalt protestieren weiter Tausende gegen die Regierung von Präsident Saleh. Das Staatsoberhaupt kuriert seine Verletzungen nach einem Bombenanschlag im Juni, zurzeit im Nachbarland Saudi-Arabien, aus.
Auch heute wieder Tote und Schwerverletzte bei den Auseinandersetzungen in Jemens Hauptstadt Sanaa. Truppen des immer noch amtierenden Dauerpräsidenten Ali Abdullah Saleh
schossen den dritten Tag in Folge auf Demonstranten im Zentrum der Hauptstadt, sogar mit Mörsergranaten. Aus den Reihen der Demokratiebewegung feuerten Bewaffnete zurück, angeblich Soldaten des abtrünnigen General Mohsen. Sollte dies stimmen, dann scheint ein Machtkampf ausgebrochen zu sein zwischen diesem General und dem Clan des Staatspräsidenten, der am liebsten seinen Sohn Ahmed als Nachfolger sähe. Saleh, der nach wie vor in einem saudischen Krankenhaus behandelt wird, hatte sich in der vergangenen Woche zum Rücktritt mit Vorbehalten bereit erklärt. Gestern traf er sich mit dem saudischen König Abdullah, der zu den größten Geldgebern des Jemen gehört. Der mächtige Nachbar steht allerdings auch mit dem Gegenspieler des jemenitischen Präsidenten in Kontakt, dem abtrünnigen General Mohsen, ein schwer zu durchschauendes Machtspiel also. Und die Demonstranten, sie drohen immer mehr zwischen alle Fronten der um die Nachfolge ringenden Parteien zu geraten. Sie fordern nach wie vor den Rücktritt des Staatspräsidenten und freie Wahlen. Für das Blutbad der letzten drei Tage machen sie den Sohn des Staatspräsidenten Ahmed verantwortlich. Ahmed, du Sohn eines Schlechters, skandieren sie. Seit heute Nachmittag gilt ein Waffenstillstand.
Der ehemalige afghanische Präsident Rabbani ist bei einem Bombenanschlag getötet worden. Laut Behörden sprengte sich ein Selbstmordattentäter in Rabbanis Wohnung in Kabul in die Luft. Das angrenzende Diplomatenviertel wurde weiträumig abgesperrt. Rabbani führte im Auftrag der afghanischen Regierung Friedensgespräche mit den aufständischen Taliban. Zum Zeitpunkt des Attentats sollen sich zwei Vertreter der Islamisten bei ihm aufgehalten haben.
Im Regierungsviertel der türkischen Hauptstadt Ankara sind bei einer Explosion 3 Menschen ums Leben gekommen, mindestens 15 wurden verletzt. Nach Angaben des Innenministeriums sei ein Sprengsatz in einem geparkten Fahrzeug detoniert. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Attentat aus. In der Türkei haben Extremisten in den vergangenen Jahren wiederholt politisch motivierte Anschläge verübt.
Die Deutsche Bahn legt von nun an offen, wie viele Züge pünktlich waren oder Verspätung hatten. Intern hatte der Konzern diese Statistik schon seit Jahren geführt. Doch veröffentlicht wurden die Zahlen, wenn überhaupt, nur in Auszügen. Nun soll monatlich eine Bilanz ins Internet gestellt werden.
Circa 10 Minuten später eintreffen.
Solche Ansagen stören am Berliner Hauptbahnhof kaum noch jemanden. König Bahnkunde scheint sich zumindest hier daran gewöhnt zu haben. Oder Verspätungen sind mittlerweile die Ausnahme. Diese Bilanz steht nämlich jetzt erstmals auf der Internetseite der Bahn. Demnach waren in diesem Jahr bisher mehr als 90% der Züge pünktlich. Nach konzerneigener Definition also höchstens 6 Minuten zu spät.
Wir führen seit Jahren in der Öffentlichkeit vielfältige Diskussionen über Pünktlichkeit, vermeintliche, tatsächliche Pünktlichkeit. Und wir haben gesagt, die Diskussion muss auf der Basis stabiler Ergebnisse geführt werden.
Ob sich ein einzelner Zug verspäten wird, können Bahnreisende schon seit längerem online, auch von unterwegs, einsehen. Künftig sollen zusätzlich Ausweichverbindungen angezeigt werden. Für die ungewohnte Transparenz gibt es selbst vom sonst kritischen Fahrgastverband Lob. Wichtiger als die Veröffentlichung von Verspätungen aber sei die Beseitigung der Ursachen.
Bei den Fahrzeugen ist es so, dass es also zu wenige Fahrzeuge gibt. Das heißt, man hat keinen Reservepool. Die neuen Fahrzeuge brauchen zu lange, bis sie da sind. Und das kommt eben dann alles zusammen und führt dann zu den jetzigen Ergebnissen.
Auch die Bahn sieht Handlungsbedarf. Um die Pünktlichkeit weiter zu verbessern, will der Konzern unter anderem künftig verstärkt in die Infrastruktur investieren.
Bei Bad Lausick in Sachsen ist ein Zug mit einem Auto zusammengestoßen. Mehrere Waggons der Regionalbahn entgleisten. Nach jüngsten Angaben der Polizei wurden etwa 20 Menschen verletzt. Vor dem Zusammenprall war ein Kleintransporter auf ein Auto aufgefahren und hatte es auf die Schienen geschoben. Der Zug war auf der Strecke von Chemnitz nach Leipzig unterwegs. Die Aufräumarbeiten sollen bis in die Nacht dauern. Und noch eine Meldung vom Sport. Da gab es heute Gold für Judith Arndt. Die 35-Jährige hat sich in Kopenhagen als zweite deutsche Radsportlerin nach Hanka Kupfernagel den Weltmeistertitel im Zeitfahren gesichert. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 21. September.
Eine ausgedehnte Hochdruckzone bestimmt zusammen mit warmer Luft das Wetter in weiten Teilen Deutschlands. Die Ausnahmen: im Westen und Norden macht sich weiterhin ein Tief bei Island bemerkbar. Am Wochenende dann deutschlandweit ruhiges, freundliches Wetter. Über den Westen und Norden ziehen in der Nacht dichte Wolken hinweg, die im äußersten Norden Regen bringen. Sonst klart es in der Nacht verbreitet auf. Am Tag erst Nebel, dann verbreitet Sonnenschein, Richtung Ostsee und im Nordwesten Wolken, die etwas Regen bringen. Im Norden und Nordwesten mäßiger bis frischer Wind, an der Nordsee auch starker Wind, sonst weht er schwach bis mäßig. In der Nacht 15 Grad an der Nordsee und plus 1 Grad im Allgäu. Am Tag 16 Grad an der nordfriesischen Küste und 23 Grad im Raum Magdeburg. Am Donnerstag im Norden und in der Mitte insgesamt mehr Wolken als Sonne, stellenweise regnet es, im Süden oft Sonnenschein. Am Freitag erst Nebel, dann ist es meist freundlich, im Norden regnet es stellenweise etwas. Am Samstag Nebel, dann häufig Sonnenschein.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Tom Buro, darin Berlusconi-Dämmerung in Italien, die Gründe für die Schuldenkrise und Frauenmangel in Indien, die vergebliche Suche nach einer Braut.